Ja, ich möchte Sie aufs Allererste begrüßen, dass Sie so zahlreich gekommen sind zu dieser Veranstaltung, das zum Thema ist charismatische Bewegung, Verführung oder Erweckung in der Endzeit. Und ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Schulemeier, und da ich und meine Frau auch in dieser Bewegung drinnen waren, ein kurzes Zeugnis geben als Vorspann. Und zwar, wir haben uns 1987 bekehrt, waren dann 2 Jahre in der Baptistengemeinde in Nürtingen. Und dann, wegen Mangel an Lehre, kamen wir zu den pfingstlichen charismatischen Truppen. Ich möchte nur einiges anführen wie Chapter, Wort des Glaubens München, Agape in Salzburg, wo ein Großteil katholisch ist. Und während dieser Zeit waren wir dann bereits aber schon Pendelverkehr mit Stuttgart-Talstraße, die sogenannte BGG, oder die biblische Glaubensgemeinde, Peter Wenz. Und dort lernten wir auch verschiedene Persönlichkeiten kennen in dieser Richtung, wie Bonke. Und 1990 war die in Berlin bei Magis, wo auch Paul Jonke Cho da war. Also wir kennen sie persönlich, diese Highlights der Charismatik. Und wir waren 2 Jahre in der BGG, also in der biblischen Glaubensgemeinde, waren dort im Seelsorgedienst, in der Nacharbeit. Und mancherlei Dinge sind uns dort, was die Lehre anbetrifft, aufgefallen, doch am Anfang nahmen wir es nicht ernst. Und dann, nach einer gewissen Zeit, sind einige Brüder ausgetreten und das machte uns ein bisschen stutzig und nachdenklich und fingen wir an und es forderte uns auf, etwas zu prüfen und die Bibel etwas genauer zu untersuchen. Und hatten dadurch erkannt, also dass verschiedene Dinge nicht mit der Bibel übereinstimmten, was dort gelehrt wird. Sind dann kurz darauf ausgetreten, ich mache das alles ganz kurz jetzt nur, das ist eine schlimme Zeit. Nach unserem Austritt erlebten wir ein persönliches Tief, meine Frau besonders stark, mir weniger so. Und auf dieser Suche nach einer Gemeinde wollten wir auch wieder zurück zur Baptistengemeinde, das ja am nächsten lag. Und im Gespräch mit einem Verantwortlichen dieser Gemeinde mussten wir feststellen, dass auch diese Gemeinde bereits charismatisch unterwandert ist. Also war auch wieder nichts. Und nach einer Zeit des Suchens fanden wir dann den Weg zu einer freien Brüdergemeinde. Und da sind wir bereits jetzt 1,5 Jahre. Und jetzt möchte ich kurz rückblickend noch sagen, was uns in Bezug auf die Charismatik an Erkenntnis oder Kenntnis, je nachdem, aufgefallen ist. Und zwar, das ist ein anderes Evangelium. Und es ist nicht das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist, der in der Bibel steht. Und noch ein Punkt, das ist, es läuft zu 100%, möchte ich beinahe sagen, jetzt, wie wir es empfunden haben und nachträglich vollziehen können, viel über Seele und Fleisch, so wie es die Bibel sagt, zum Teil Lobpreis, du wirst aufgeheizt, hat aber nichts im Grunde genommen mit geistiger Nahrung zu tun, sondern das ist rein Seele, Fleisch. Und noch ein Punkt, und zwar für den, der längere Zeit in diesem Irrgeist lebt, für den ist es ganz schwierig, die Wahrheit zu erkennen und da rauszukommen. Denn im Mittelpunkt steht auch noch der Heilige Geist, die Gaben und das Erleben. Das ist ja ganz besonders. Wir haben einige von diesen Jesus Lives mitgemacht. Da steht nichts drauf von Buße und Umkehr, sondern erlebe Gottes Kraft. Erleben durch einen Urlaub, aber nicht Gottes Kraft. Und es wird auch nicht gepredigt und gelehrt, Jesus Christus, seine Erlösung und sein Opfer. Wir haben auch festgestellt, dass wir zum Schluss, die Ehrfurcht Gottes ist uns irgendwo verloren gegangen. Die Ehrfurcht vor dem Heiligen Vater, vor dem himmlischen Vater, vor unserem Vater, da heißt es nur Daddy und lauter so Dinge. Ich möchte das nur kurz erwähnen. Und ich möchte jetzt noch eine Stelle lesen aus dem 2. Thessalonicher 2, 9, 12. In dessen Auftreten nach der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum sendet ihnen Gott kräftigen Irrtum, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit haben. Und ich möchte jetzt unseren Herrn Karl Hermann Kaufmann bitten, das Wort zu ergreifen und das zu bestätigen oder auch nicht, was ich jetzt kurzerhand behauptet habe und auch für mich festgestellt habe.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf, und ich denke, wer die Einleitung ernst genommen hat, der merkt doch, dass es keine sehr einfache Sache ist, die auch sehr stark mit Emotionen verbunden ist. Und bevor ich mich eigentlich auch vorstelle, möchte ich etwas betonen. Ich erwarte heute Abend von Ihnen nicht, dass Sie mir glauben, weil das wäre genau das andere Übel, dass man glaubt, was ein Mensch sagt, sondern ich persönlich bin überzeugt von der wörtlichen Inspiration der Heiligen Schrift. Ich glaube an die Verbalinspiration, also die wörtliche Eingebung der Bibel als irrtumsfreie Botschaft Gottes an uns Menschen. Und letztendlich soll sie auch heute Abend der Maßstab sein. Das heißt, ich bitte Sie einfach, mir nichts so ohne weiteres zu glauben, sondern einfach zur Kenntnis zu nehmen und nachher nachzuprüfen, was ich hier von der Bibel her einfach weitergeben möchte. Ich habe aus diesem Grund etwas mitgebracht. Es sind genügend da, und zwar ist ein Studienmanuskript, das heißt der Schlüssel. Hier sind sämtliche Bibelarbeiten, auch Lehren, die ich heute Abend ansprechen möchte, auch mein persönliches Zeugnis, auch ein Stück Kirchengeschichte zum Studium aufgeschrieben. Das heißt, es kann jeder zu Hause in Ruhe nachstudieren, so wie es heißt von den Juden in Beröa in der Apostelgeschichte, sie prüften am Wort Gottes, ob es sich also verhielte. Das ist meine Bitte für heute Abend, dass einfach hier nicht subjektiv etwas behauptet wird, sondern dass wir ganz nüchtern und sachlich von der Bibel her betrachten, das Thema unseres Abends, was ja auch mich persönlich jahrelang bewegt hat, ist die charismatische Bewegung. Dabei möchte ich es weiterfassen und sie die pfingstlich-charismatische Bewegung nennen. Ist sie die große Erweckung der Endzeit oder ist sie die große Verführung aus 2. Thessalonicher 2? Ist die große Frage. Und ich denke, dass wir von der Bibel her zu einem Schluss kommen werden. Zuerst möchte ich etwas lesen aus 1. Korinther 13, aus dem hohen Lied der Liebe, weil hier oft dann argumentiert wird, ja, die Liebe lässt es doch durchgehen, lässt fünfe gerade sein. Hier steht einfach etwas, das sehr nüchtern und sehr sachlich ist. Das heißt in Vers 6 von Korinther 13 über die Liebe, die Agape, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Das ist ein ganz wichtiger Eckpfeiler auch heute Abend. Die Bibel letztendlich, die von sich selber behauptet, dass sie die Summe der Wahrheit ist, wird nie im Widerspruch stehen zu Erfahrungen, die von Gott gewirkt sind. Das heißt, wir haben hier einfach einen ganz nüchternen Maßstab, und die Bibel sagt, die wahre Liebe Gottes freut sich der echten Wahrheit. Paulus führt es dann weiter aus in 2. Korinther 13, im 8. Vers, wo er ganz nüchtern feststellt, wir vermögen nichts wider die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Das heißt, der Apostel konnte nur den Weg gehen, der die Wahrheit war. Das ist die Frage und die Aufgabenstellung für heute Abend, herauszufinden, was ist in Bezug auf charismatische Bewegung Wahrheit und was nicht. Und dann die großen Abschiedsreden unseres Herrn Jesus in Johannes 16. Ich lese hier Vers 13, wo es heißt, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das heißt, der Heilige Geist leitet immer in die Wahrheit hinein. Johannes 17, 17, auf der anderen Seite der Bibel steht ganz nüchtern, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, wo der Heilige Geist wirklich wirkt, ist auch der Maßstab für heute Abend, da deckt sich alles, was gesagt und getan wird, mit dem Worte Gottes. Ich möchte nochmals betonen, wirkliche Liebe Gottes lässt nicht alles durch, ist nicht tolerant, sondern sie deckt sich mit der Wahrheit, laut Bibel. Und die Wahrheit ist laut der Bibel selber das geschriebene Wort Gottes. Und der Heilige Geist, wo er wirklich wirkt, führt er uns in die Bibel hinein und in nichts anderes. Also ich muss jedes Erlebnis, jede Lehre, jedes Tun anhand dieses wörtlich inspirierten Wortes Gottes prüfen. Und das soll auch das Ziel für heute Abend sein. Vielleicht noch vorab etwas zu der Formulierung Charismatiker. Die Charismatik ist nichts Neues. Und es hat sich herausgestellt, ich halte relativ viele Vorträge dieser Art, dass immer wieder die Frage kam, was ist der Unterschied zwischen einem Pfingstler und einem Charismatiker? Wahrscheinlich ganz einfach. Ein Pfingstler ist ein Freikirchler, der Erwachsenentaufe praktiziert, in der Regel sie gründet eigene Gemeinden und praktiziert diese Geistesgaben. Ein Charismatiker ist jemand, der diese Geistesgaben ebenfalls praktiziert, aber seine ursprüngliche geistliche Heimat, das sind die katholische, die evangelische Kirche, Methodisten, Baptisten, Brüdergemeinde, egal wo er herkommt, er verlässt sie nicht, sondern bleibt in seiner ursprünglichen Denomination und wird dort diese Gaben praktizieren. Das ist der Unterschied zu Charismatiker und Pfingstler. Insofern können wir Pfingstler und Charismatiker nicht trennen, weil es im Prinzip dasselbe ist, von der Sache her. Nicht von der Erscheinungsform, freikirchlich oder kirchlich oder von bestehenden Gemeinden, sondern von ihrem inneren Zusammenhang. Ich hätte hier auch noch eine Bitte, nochmals von der Bibel her zu beachten, was die Schrift selber über Erfahrungen sagt. Erfahrungen und Gefühle sind im Vergleich zum inspirierten Wort Gottes absolut zweitrangig. Ich denke, wer von Ihnen in der Bibel sich einigermaßen auskennt, der kennt die Geschichte von Isaak. Isaak, dieser Gottesmann, war blind. Und sein Sohn Jakob betrog ihn, indem er ihn täuschte, er fühlte ihn. Und Isaak sagt in diesem Text selber, ich fühle Esau, den Falschen. Aber die Stimme ist Jakobs. An der Stimme, das ist ein Sinnbild aufs Wort Gottes, hätte er die Wahrheit erkennen können. Sein Gefühl hat ihn betrogen. Und ich denke, das ist das große Problem für uns heute Abend. Mir ist es vollkommen bewusst, dass wir hier Emotionen wecken werden mit dem, was dieser Vortrag beinhaltet. Aber ich habe die Bitte, seht sie einfach nüchtern von der Schrift her, der Gegensatz von Emotion und von Wort Gottes. Und ich denke, wenn man das ernst nimmt, was die Bibel über sich selber sagt, dass der Heilige Geist immer in das Wort Gottes hineinführt, dann sind wir sicher auch bereit, die Erfahrung und die Emotion an die zweite Stelle zu rücken und ganz nüchtern zu hören, was sagt das Wort Gottes. Gut, vielleicht kurz Vorstellung meinerseits. Ich bin 41 Jahre alt, werde bald 42, bin verheiratet, Innendienstleiter einer Bank in Albstadt, also ich sag's einmal, ein Laie, der Grieche sagt ein Idiotai, also ein ungelehrter Mann vom Beruf Banker. Bin 1974, also kurz nach meiner Heirat, zum Glauben gekommen. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und war damals im CVJM. Und wir hatten einen lebendigen Kreis, wo viele Bekehrungen geschahen, wo ich heute dankbar dafür bin, als junger Mensch eine geistliche Heimat zu haben. Nur geschah eben etwas, als bei mir dann die erste Liebe wegging, da hatte ich Sehnsucht nach mehr. Und niemand konnte mir sagen, wo ich das mehr bekomme. Nach kurzer Zeit war ich mit dem CVJM unzufrieden. Und der Teufel weiß genau, wie er das machen muss. Wir hatten, muss ich objektiv sagen, leider auch in der Führungsschicht Leute, die aus meiner heutigen Sicht nicht gläubig waren, nicht bekehrt waren, die auch kein Verständnis hatten für uns junge Leute. Aber das Problem war ganz anderes. Ich traf in dieser Phase Leute der Volksmission entschiedener Christen. Mit der gemäßigsten Pfingstrichtung, die es in Deutschland gab, zu der damaligen Zeit. Nur die Mühlheimer waren noch gemäßigter. Was ich bei diesen Leuten sah, das hat mich total fasziniert. Ein junger Mensch, ich war 22 Jahre alt, hatte die Sehnsucht nach einer klaren Bekehrung, dem Herrn Jesus zu dienen und merkte plötzlich auf meiner Bank, in der Familie, dass halt doch nicht so einfach geht. Die erste Liebe ging zurück, ich war nicht mehr so feurig, ich war nicht mehr so bereit, für Jesus Schmach zu tragen. Ich habe gemerkt, wie ich lauer wurde, wie die Welt wieder etwas zurückkam, wie ein Kampf in diesem Herzen geschah. Und genau in der Phase, als dann auch noch die Frustration war über die Zustände im CVJM, wo einfach die Führung kein Verständnis für das hatte, da geschah es. Ich traf Leute, die waren völlig anders wie wir. Ich war das erste Mal in einem Gottesdienst der Pfingstler und diese Leute waren herzlich, sie waren freundlich. Sie haben sich umarmt bei der ersten Begrüßung und der eine sagte, preis dem Herrn, der andere hat mit demselben Satz geantwortet. War für mich was völlig Neues als, sage mal, sturer Schwabe, plötzlich sehe ich hier absolute Herzlichkeit. Die Gottesdienste waren nicht so starr, wie ich sie kannte von der Kirche oder vom CVDM her, sondern hier war Action. Um es mit diesem neudeutschen Wort zu sagen, hier war etwas los, hier wurde in die Hände geklatscht. Da kam die Stunde, wo ich das erste Mal Zungenrede hörte, dass jemand in einer Fremdsprache redete, die er nie gehört hatte. Da kam teilweise die Auslegung, da kam die herrliche Geschichte über Krankenheilung, wie der Herr Jesus Kranke geheilt hätte. Dann kam das erste Mal das Hören einer Prophetie, dass ein Mensch aufstand in dieser Pfingstgemeinde und sprach, so spricht der Herr in der Ich-Form, wie wenn der Herr Jesus in der Ich-Form zu uns reden würde. Und nach kurzer Zeit hatte ich das Geheimnis ergründet. Man hatte mich gelehrt, dass das Grunderlebnis, das mir fehlen würde, um diese Kräfte, ich nenne sie mal die charismatischen Kräfte, zu erleben, es wäre die Geistestaufe. Natürlich nennt sie der Charismatiker nicht unbedingt die Geistestaufe. Kopfermann hat sie die Erneuerung genannt. Es gibt ja viele Möglichkeiten, es zu nennen. Spielt keine Rolle. Aber das zweite Erlebnis nach der Bekehrung. Und von dieser Stunde an, da lag ich als nüchterner Banker in der Pfingstgemeinde auf dem, ich sag's mal, einfachen Stuhl und schrie zu Gott, ich hatte nur noch einen Wunsch, taufe mich im Heiligen Geist, erfülle mich auch mit diesem Heiligen Geist. Und mir wurde beigebracht, wie das geht. An der Haarspitze beginnt der Kraftfeld, deinen ganzen Körper zu durchdringen. Und auf dem Höhepunkt, wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann brichst du in einer Fremdsprache aus, die du ab diesem Zeitpunkt beherrschst, die du nie gelernt hast. Du kannst in einer Fremdsprache reden und es ist identisch mit dem Zungenreden aus Apostelgeschichte 2. Und ich bin vor Sehnsucht fast zugrunde gegangen ob dieser Erfahrung. Ich habe geschrien zum Herrn. Ich gehe in die Seelsorge, habe die letzte Sünde ausbekannt. Es gab keine Sünde mehr, weder in Gedanken noch in Taten, so intim die hätte gewesen sein mögen, die ich vor Brüdern nicht bekannte. In der Einzelseelsorge. Ich wurde gelöst von okkulten Belastungen. Ich habe alle Seelsorgetechniken über mich ergehen lassen. Und dann 1976, nachdem ich bereits den CVDM verlassen hatte, aus diesen Gründen, war es soweit. Auf dem Kniebiss ist so ein Freizeitzentrum der Volksmission. Da erlebte ich eine Wartestunde. Nachdem 3 Tage lang Buße getan wurde, Sünden bekannt wurden, sagten die Brüder, jetzt ist die Luft rein. Jetzt merken wir, jetzt kann der Herr wirken, jetzt geht es zur Geistestaufe. Und wir beteten dann um die Geistestaufe. Und ich erhielt dann an einem Abend um 18 Uhr, begann die Versammlung. In dieser Versammlung erhielt ich die Geistestaufe. Plötzlich konnte ich in einer Fremdsprache reden, die ich nie gekannt hatte. Meine Frau saß neben mir, ihr geschah dasselbe. Nur war doch eine gewisse Enttäuschung hier, weil den geistlichen Sieg hatte ich nicht daraus. Also suchte ich weiter. Das Suchen bewirkte, dass ich immer sensibler wurde und so geriet ich dann in die charismatische Bewegung und zwar zu den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums. Ich kam damals zu dieser Gruppe, da gab es in Deutschland 5 Chapter, zwischenzeitlich durfte es Richtung 100 gehen. Es war 5 Chapter, das einzige Chapter hier im süddeutschen Raum war in Stuttgart-Wangen im Hotel Autohof. Ich lernte hier die Leute von Demos Schakarian kennen und erlebte hier die erste Massenhandauflegung und ich war der Betroffene. Und kam so mit Adolf Zinser, mit den Leuten auch hier aus Blitzhausen, mit dem Tierarzt Dr. Bauer, das waren führende Leute, der Charismatiker, kam ich zusammen. Und vielleicht, dass man mich nicht falsch versteht, viele Leute in der Pfingst- oder charismatischen Bewegung, wobei ich sagen möchte, in der Pfingstbewegung, sind wiedergeborene Gotteskinder, die ich als Geschwister achte. Allerdings, ich weiß auch, dass in der charismatischen Bewegung eben auch eine andere Ecke gibt, wo keine echte Bekehrungen zustande kommen. Ich sage es nicht richtend, sondern ganz einfach. Wo Leute, wenn man ihnen bezeugt hat, wie Bekehrung geschieht, plötzlich sagten, dann sind wir nicht bekehrt. Und ja, ich lernte dann Dr. Paul Yonggi Cho kennen, ich lernte Reinhard Bondke kennen, ich lernte Mitarbeiter Catherine Kuhlmann kennen, Russell Bixler. Ich habe erlebt, wie mit mir gebetet wurde, wie Stromstöße aus den Händen des Predigers herauskamen. Es war wie Kraftfelder. Ich habe dann das erste Mal beim Siegfried Müller in Karlsruhe einen Dämon in Zungenreden gehört. Ich habe das noch auf Kassette. Und das alles bewirkte in keiner Weise, dass ich stabiler wurde. Fast jeder durchreisende Pfingstprediger und zwischenzeitlich Ich war da schuldig dran. Ich hatte die Charismatiker mit der Gemeindeleitung meiner Gemeinde in Kontakt gebracht. Dadurch entstand dann das Chapter in Schramberg, das Chapter in Rottweil. Dadurch wurde die charismatische Bewegung in den unteren Bezirk gebracht. Und in der Phase lernte ich auch die Größen kennen wie ein Volkhard Spitzer, ähnliche Leute wie John Osteen. Und ich muss leider gestehen, es hat mir nichts geholfen. Und in meiner Verzweiflung tat ich etwas, was ich heute als die Hand Gottes ansah. Ich begann die Bibel zu studieren. Und ich las nicht ein Kapitel, nicht zwei Kapitel, ich las 30. Ich hatte spätere Phase, da las ich 50. Ich habe die Bibel in Verzweiflung gelesen, bis in die Nacht hinein. Meine Frau sagt heute, an unsere ersten Ehejahre kann ich mich nur erinnern, dass du auf dem Sofa sitzt mit aufgeschlagener Bibel, bis in die Nacht hinein. Ich habe die Bibel regelrecht in mich hineingestopft, in der verzweifelten Hoffnung, dass ihre Änderung geschehen möge, weil ich war immer noch nicht stabil geistlich, obwohl ich bereits in Zungen redete. Kurze Zeit darauf erlebte ich dann in einer Wartestunde die Weissagung. Ich konnte ab einem bestimmten Zeitpunkt prophezeien, so spricht der Herr. Ich konnte in der Ich-Form Prophezeiungen abgeben, hatte also was Ähnliches wie Krankenheilung. Ich habe Hände aufgelegt und es wurde spontan besser. War zwar ganz klein, dieser Dienst, aber ich war ein Pfingstler und Charismatiker, beides, nach wirklich normalem Muster, ich habe den Maßstäben entsprochen. Er hielt dann auch eine Handauflegung von Scher Peter Schmidt aus dem Elsass und das war das vielleicht kräftigste Erlebnis, die kräftigste Geisteswirkung, die ich erlebte, aber hier war ein Problem. Nach dieser Handauflegung lief mein ganzes Leben wie an einem Film ab. Und von dieser Stunde an, ganz langsam hat sich das eingestellt, hatte ich Lästergedanken. Ich konnte die Bibel bei der Szene der Kreuzigung nicht mehr aufschlagen. Es ging so weit, dass ich am Schluss sagen konnte, ob der Lästergedanke von links, von rechts, von vorne, von hinten kommt. Ich konnte sagen, wo es herkommt. Ich bin fast verzweifelt. Ich war am Rande der Psychiatrie in der Phase. Und dann gab Gott Gnade. Über das Bibelstudium und über einfache Glaubensakte, wir hatten zwischenzeitlich einen Hauskreis, wo wir die Bibel studierten, wurde ich stabiler, geistlich stabiler. Und in der Phase traf ich dann auf eine Kassette eines Mannes, der heute negative Schlagzeilen macht, der heißt Schaffranek aus der Nähe bei Lörrach. Er hat ein Gemeindezentrum, das heißt Seelsorgenest. Und dieser Mann wurde mir zum großen Segen, obwohl er ein Charismatiker war. Er predigte nämlich über die Wahrheit des In-Christo-Seins. Das war für mich was ganz Neues. Und er sagte, ob ich im Schwimmbad bin oder beim Abendmahl teilnehme, ich bin gleich in ihm. Ich bin damals vom Sofa aufgefahren und sagte, das kann nicht sein. Ich sah mich heute noch vor dem Kassettenrekorder stehen. Auf dieser Stunde hatte ich nur noch ein Ziel, herauszubekommen, was hatte dieser Mann für ein Geheimnis. Ich habe dann die Bibel, ich benutze die Schlachterübersetzung, dann untersucht auf die Formulierung in Christus und trug diese Wahrheit in den Hauskreis hinein. Und plötzlich war hier innerhalb dieser Pfingstgemeinde, die klassisch lief, eine Gruppe, die eher auf diese Wahrheit des In-Christo-Seins fixiert war. Wir haben die Bibel studiert. Und da kam was ganz Seltsames. Ich las dann Stellen wie Epheser 1, Vers 3. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Und da sagte ich mir, Moment, wenn ich in Christus, und ich wusste, dass In-Christo-Sein zwei Dinge hatte, eine Stellung, Johannes 15, und man muss in dieser Stellung drin bleiben. Das wusste ich. Aber jetzt sagt doch die Bibel, wenn ich in der Stellung drin bleibe, dann habe ich den Zugang zu jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Und über diese Linien kam ich immer tiefer hinein und stellte plötzlich fest, dass etwas mit dieser Lehre der Geistestaufe nicht stimmen konnte. Ich habe dann die ganze Bibel studiert auf die Lehre der Geistestaufe. Mein zentrales Erlebnis, das mich zum Pfingstler und Charismatiker machte. Ich hatte zum Glück ein gewisses Fundament durch das viele Bibelstudium und dann stellte ich plötzlich fest, dass Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, alle vier Evangelisten, die Geistestaufe in der Zukunft beschreiben. Steht immer am Anfang der Evangelien, ihr werdet mit Heiligem Geist, zweimal steht mit Heiligem Geist und Feuer getauft werden, zukünftig. Und dann war es mir klar, wenn die Evangelisten schreiben, dass man erst zukünftig getauft wird, dann war es mir klar, dann war zur Zeit der Evangelien niemand geistgetauft. Und dann las ich wieder etwas in den Lehrbriefen. In 1. Korinther 12, Vers 13, ihr seid alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Wir sind alle mit einem Geist getränkt. Das war natürlich die Verwirrung auf dem Höhepunkt. Die Bibel sagte mir im Alten Testament nichts über Geistestaufe. Sie sagte mir aber in den Evangelien, dass Geistestaufe zukünftig wäre. Sie sagte mir in den Lehrbriefen, dass jeder gläubige Geist getauft sei. Und dann fragte ich mich ernstlich, was ist denn dein Erlebnis? Und warum lehrt die Bibel denn so seltsam? Weil die Brüder haben mir immer vorgelesen, Apostelgeschichte 2, 8, 10 und auch 19. Ich begann dann die Apostelgeschichte zu studieren und stellte dann mit Entsetzen fest, dass Galater 4, für mich damals mit Entsetzen, heute mit Freude, dass Galater 4, Vers 4 bis 7 was ganz Klares aussagt. Nämlich, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan. Diesen Satz hatte ich nie gelesen. Unter das Gesetz getan, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz wären, auf das wir das Sohnesrecht empfingen. Weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der schreit, aber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und hier war plötzlich etwas Ungeheures. Ich begriff schlagartig eigentlich, in Bezug auf Geistestaufe, dass der Herr Jesus, bevor ein Mensch wiedergeboren werden konnte, das mosaische Gesetz erfüllen musste. Römer 10, Vers 4. Christus ist das Ende des Gesetzes. Und die Bibel sagt hier ganz klar, er geht unter das Gesetz. Und dann wusste ich mit einem Schlag, in den Evangelien habe ich Zeitalter des Gesetzes. Und plötzlich verstand ich die Widersprüche der Evangelien, die keine sind. Ich begriff plötzlich, dass der Herr Jesus zu seinen Lebzeiten unter dem mosaischen Gesetz war und viele Handlungsweisen vom mosaischen Gesetz her geprägt sind. Ich verstand dann plötzlich auch, dass er ans Kreuz vor Golgatha gehen musste, sein kostbares und teures Blut vergießen, weil das mosaische Gesetz im 3. Mose 1 das Blutopfer fordert. Er vergießt sein Blut, er geht ins Totenreich, nicht Hölle, wie das Glaubensbekenntnis sagt, hier steht im griechischen Hades, ins Totenreich, und der Teufel konnte ihn nicht halten. Und der Jesus steht von den Toten auf, das war der Beweis, dass der Preis für die Sünde bezahlt ist. Und er fährt gen Himmel, wir hatten am Donnerstag Himmelfahrt, die meisten begreifen nicht warum, ist eines der wichtigsten Ereignisse in der Bibel, weil Hebräer 9, Vers 12 sagt uns, dass der Jesus in das himmlische Heiligtum eingeht, mit seinem kostbaren und teuren Blut und eine ewige Erlösung erfindet. Und in dem Moment, wie der Herr Jesus im Himmel ist und diese ewige Erlösung in der Stiftshütte im Himmel, im himmlischen Heiligtum niederlegt, in dem Moment war die Erlösung voll wirksam. Sie war vollbracht am Kreuz von Golgatha mit Johannes 19, Vers 30, wo der Herr Jesus ruft, es ist vollbracht, durch die Auferstehung rechtlich bewiesen und im himmlischen Heiligtum vollzogen. Und jetzt sagt die Bibel, in dem Moment sendet Gott der Vater den Geist des Sohnes. Pfingsten. Und jetzt ging für mich eine neue Welt auf. Das würde ja bedeuten, dass Wiedergeburt, nicht Errettung, Errettung ist auch alttestamentlich möglich, dass aber Wiedergeburt, so wie wir sie heute verstehen, dass ein Mensch Vergebung der Sünden empfängt und der Geist wiedergeboren wird durch die Gnade Gottes, dass Wiedergeburt erst ab Apostelgeschichte 2,1 mit Pfingsten möglich wäre. Ich habe weiter studiert und sah mit einem Schlag, genauso lehrt es die Bibel. Und dann wurde ich natürlich nervös, weil in Apostelgeschichte 2, Vers 1 war die erste Geistestaufe. Ich habe die untersucht und dann wusste ich schlagartig, hier ist keine Geistestaufe, hier ist eine Wiedergeburt. Dann ging ich zur Apostelgeschichte 8, die Samariter. Da steht ein ganz einfacher Satz. Sie hatten den Geist nach der Bekehrung nicht empfangen. Römer 8, Vers 9 sagt und Vers 10, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Keine Wiedergeburt. Apostel legt Hände auf und die Wiedergeburt geschieht. Zweite Stelle mit Wiedergeburt. Dritte Stelle, Cornelius. Apostelgeschichte 10, wo die Heiden zum Glauben kommen. Und sie wussten nicht einmal, dass sie an den Herrn Jesus glauben sollten. Sie waren nicht gerettet. Wieder fällt der Heilige Geist mit Zungenrede. Wiederum eine Wiedergeburt. Zweifelsfrei. Der letzte Strohhalm war Apostelgeschichte 19, die Stelle in Ephesus. Aber selbe Problem, auch diese Leute, Jünger des Johannes des Täufers und nicht Jünger Jesu Christi, wussten nicht einmal, dass sie an Jesus glauben sollten und dass der Heilige Geist kommt. Sie werden wieder belehrt von Paulus, er legt die Hände auf und der Geist kommt wieder. Jetzt hatte ich plötzlich ein Phänomen. In den Evangelien sind die Geistestaufe nur verheißen. In den Briefen heißt es, jeder Gläubige ist bereits mit dem Heiligen Geist getauft. Und die vier Geistestaufen der Apostelgeschichte waren nachweislich Wiedergeburten. Zum Beispiel, wer es nachlesen möchte, ist hier im Manuskript auch drin, in Apostelgeschichte 11 bezeugt Petrus eindeutig den Judenchristen gegenüber, dass die Geistestaufe, die Wiedergeburt, die Errettung, dass es die Versiegelung mit dem Heiligen Geist derselbe Vorgang wäre. Und ich stieß dann, und das hat mich dann noch am meisten verwundert, dass das so klar in der Bibel steht, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, auf folgende Stelle. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ins Ende der Erde. Jetzt war mir plötzlich klar, Jerusalem ist Apostelgeschichte 2. Dort kommt der Heilige Geist, hier besonders angekündigt. Samaria ist Apostelgeschichte 8, zweiter Ort der Ankündigung. 10 sind die Heiden, die Römer, auch angekündigt. Und 19 ist Judäa, die Jünger des Johannes des Täufers, die Juden guten Willens. Da wusste ich plötzlich, Gott kündigt sogar in seiner Bibel an. Und plötzlich war mein Kopf klar. Bloß dann beging ich eine Riesendummheit aus heutiger Sicht. In meiner Naivität, dass jeder dem zustimmen müsste, wenn man es von der Bibel her so klar bezeugt, ist hier auch mit das entscheidende Manuskript in dem Schlüssel, habe ich das Manuskript verfasst und habe es in der Pfingstgemeinde herumgehen lassen und habe einen Sturm ausgelöst, ohne zu wissen, was ich tat. Weil hier keine Bereitschaft war, diese Lehre anzunehmen. Es war aber auch keine Fähigkeit, sie abzulehnen. Es konnte niemand widerlegen. Sie wurde eben dann bekämpft, aber war nicht stichhaltig. Wir kamen dann zur Sitzung zusammen. Ich war ältester dieser Pfingstgemeinde. Ich war insgesamt 11 Jahre Pfingstler und Charismatiker, 5 Jahre davon ältester dieser Gemeinde. Und wir kamen zu keinem Schluss. Ich habe dann weiter studiert. Mir war inzwischenzeitlich doch einiges klar geworden, dass es nicht so ganz einfach ist. Und in der Zeit kamen Brüder aus dem Schwarzwald, wo ich regelmäßig hinkam zur Wortverkündigung, kamen zu mir und sagten, bitte komm, zu uns kommt ein großer Pfingstgegner. Und du bist ein konservativer Pfingstler, der nicht schwärmerisch ist. Das Zeugnis hatte ich. Wir möchten sehen, was ein konservativer Pfingstler macht, wenn er auf einen extremen Pfingstgegner trifft. Aber ich hatte solche Probleme, dass ich gar keine Lust hatte, da hinzugehen. Weil ich habe selber gezweifelt an dem, was hier lief, pfingstlich. Also schrie ich zum Herrn und sagte, Herr, nur wenn du willst, dass ich hingehen soll, dann gib nochmals ein ganz klares Zeichen. Wir lebten von Zeichen als Charismatiker. Und der Herr war gnädig. Kurz drauf, einen Tag drauf, ging das Telefon und der Älteste dieser Gemeinde rief mich an und sagte, du musst unbedingt kommen. Da hatte ich keine Ausrede mehr. Ich kam. Da haben wir dann mit dem Alexander Säbel bis nachts um 12 die Köpfe eingeschlagen. Wir kamen zu keinem Ergebnis. Aber etwas hat mich überrascht. Dieser Mann war ein Gegner, der ganz klar sagte, diese Geistesgaben sind nicht echt, diese Lehre sind falsch. Er konnte es mir nicht lehrmäßig beweisen. Er hat es durch Erfahrungsdinge bewiesen. Ich war hier und habe gesagt, lehrmäßig Apostelgeschichte 2, was willst du? Aber etwas hat mich verrückt gemacht. Ich sah, dass dieser Mann ehrlich war. Und ich wusste, dass ich ehrlich bin. Und dann war nur noch ein Schluss möglich. Einer von uns zwei ist verführt, er oder ich. Ich schrie dann zum Herrn und sagte, Herr Jesus, wir haben einen Gesangbuchvers gebetet. Der heißt, und fragst du, was ist Wahrheit, weil du im Zweifel bist, dann bitte den um Klarheit, dass selbst die Wahrheit ist. Da habe ich mir dann immer wieder gebetet, habe geschrien zum Herrn, Herr, zeige mir, was ist die Wahrheit. Ich habe Kommentare gekauft, alles, was ich erwischen konnte und wollte wissen, wer hat Recht, die Charismatiker oder die Gegner? Mir war es völlig egal, wer Recht hat, ist mir auch heute egal. Sondern ich will die Wahrheit von der Bibel, die wollte ich. Egal, ob meine besten Freunde, die sind heute noch in der Pfingstbewegung, drin waren oder nicht. Ja, und so begann ein fürchterliches Suchen. Und das Suchen endete damit, dass eine Lehre nach der anderen fiel. Ich zeige nachher die zentrale Lehre auf. Ich denke, wir machen da so bis vielleicht eine viertelhalbe Stunde Pause, um dann im zweiten Teil noch ein paar Lehre anzusehen und ihnen Gelegenheit auch zum Fragen zu geben. Aber etwas war klar. Irgendwas stimmte nicht lehrmäßig. Und in der Zeit begann ich dann etwas Zweites. Ich begann, die Schriften der charismatischen Bewegung zu untersuchen. Und ich traf dann auf Leute wie Merlin Carruthers. Merlin Carruthers war zu meiner Zeit im Fix-Verlag der Volksmission erschienen. der Star der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Er gab ein Buch heraus, das hieß Ich suchte stets das Abenteuer. Ich las das Buch und dann bekam ich natürlich das Englische in die Hand. Und als ich das Englische und das Deutsche verglich, da hatte ich den Schock meines Lebens. Im deutschen Buch erscheint diesem Carruthers der Herr Jesus in einer Vision und redet mit ihm. Aber in der englischen Version hört sich das völlig anders an. Und ich kannte die Frau, die das Buch übersetzt hat, persönlich. Und ich wusste, dass man hier gar nicht falsch übersetzen kann. Ich habe eine Tochter mit 15, die in der Schule Englisch hat. Sie wird Ihnen diese Stelle perfekt übersetzen, ohne Fehler. Da steht ganz einfach plötzlich in dem englischen Buch drin, Suddenly I see Jesus kneeling before me. Da sage ich, was? Plötzlich sieht Carruthers Jesus Christus, dass er vor ihm niederkniet. Die Niederkniung oder die Huldigung, das kniefällige Huldigen war ein Zeichen der Anbetung. Und ich wusste aus der Bibel, dass nur ein einziger will, dass der Herr Jesus vor ihm niederfällt, dass das Satan ist. Und dann geht dieser Jesus der Vision zu Carruthers hin, legt ihm den Kopf auf die Oberschenkel, umfasst seine Unterschenkel mit den Händen und sagt zu Carruthers, ich will nicht dich gebrauchen, sondern will, dass du mich gebrauchst. Das verstand selbst ich, dass das nichts anderes ist wie Magie. Die alte Sehnsucht des Menschen, Gott wie eine Sache zu gebrauchen. Und dann fragte ich mich, ob wir Deutsche so dumm sind, dass uns bei uns in die Bücher einfach kaschiert die Stelle rauslässt und wir schlucken alles. Und dann ging ich weiter hinein in die Literatur. Ich stieß auf eine Frau wie Agnes Sandford. Und von der Agnes Sandford kam die gesamte charismatische Bewegung hinein in den evangelikalen Raum. Sie hat Bittlinger beeinflusst, sie hat Larry Christensen beeinflusst, sie hat alle Leute, die heute auf der evangelischen Schiene laufen, letztendlich beeinflusst. Von ihr kamen die großen Bibellehrer. Diese Frau gibt aber offen in solch einem Buch zu, das heißt göttliche Heilung, dass die Toten, wenn sie kranke Heilung verkündigt, mitwirken. Das nennt man Spiritismus. Ich dachte, ich traue meine Augen nicht, was ich vor mir hatte. Schrift, ich habe das Material alles schön zu Hause archiviert. Ich werde heute Abend nichts behaupten, was ich nicht beweisen kann. Das Zweite war, dass ich auf Dinge stieß, die man beim besten Willen nicht dem Heiligen Geist zuschreiben konnte. Dass ein Mann zum Beispiel durch eine Küche schwebt, mit dem Schädel an den Kühlschrank kracht, runterfällt und dann in Zunge redet und sagt, Halleluja, was die Kraft war, weiß ich nicht, aber sie hat mich geheilt. Und so weiter und so fort. Und ich hatte einen Schock nach dem anderen. Ich habe dann Bilder in die Finger bekommen vom Charismatischen Zentrum in München, einem der führenden Institute oder der führenden Häuser in Bezug auf Charismatik, zusammen mit dem CVD München und einer katholischen, charismatischen Gemeinde verquickt. Da wurde der Herr Jesus abgebildet in deren Zeitung, ich habe das Original, nackt auf dem Kopf gekreuzigt mit Geschlechtsteilen. Und dann wusste ich, viel Schlimmeres kann die Hölle nicht mehr ausspucken. Ich habe das Bild dann einem Pfingstprediger gezeigt und sagte zu ihm, unserem Gemeindeleiter Walter, ist das der Heilige Geist? Er hat nichts mehr dazu sagen können. Und dann wusste ich, ich bin in einer Bewegung, wo sicher Licht und Finsternis vermischt sind. Ich wusste, dass echte Bekehrungen hier sind. Ich wusste, dass Menschen hier sind, die Gott dienen möchten. Ich war die ganze Zeit ein Gotteskind. Ich war bekehrt. Ich war nie besessen in der Zeit in der Pfingstbewegung. Aber ich war auch unter seltsamen Kräften. Einmal sah ich einen Blitz geschehen, als ich weissagte, als ich in der Ich-Form sprach. Und aufgrund von diesen Dingen allen habe ich weiter die Bibel studiert, mit dem einen Wunsch zu wissen, was ist Wahrheit. Je weiter ich studierte, zerfiel mir eine Lehre der Pfingstbewegung nach der anderen, von der Bibel her. Und von der Praxis her konnte ich nachweisen, dass Finsternis-Einfluss da war. Und ich habe das hineingetragen. Und das Ende war, dass wir gehen mussten. Wir saßen dann 25 Leute auf der Straße. Einer unserer Brüder ist hier in seinem Haus damals, haben wir uns das erste Mal versammelt, am 1. April 1986. Unser Gemeindeleiter, ein lieber Mann, den ich heute noch schätze, aber er wusste auch nicht mehr ein noch aus. Er sagte, Karl Hermann, du kannst nicht mehr so weitermachen. Die Gemeinde wird zerrissen zwischen deiner Lehre, was du von der Bibel her zeigst, und dem, was wir lehren, pfingstlicherseits. Bitte fäll eine Entscheidung. Und ich wusste nicht, was er meint. 2 Wochen habe ich gebraucht in meiner Einfalt, um zu wissen, dass er meint, ich soll gehen. Ich habe ihn dann direkt gefragt, meintest du, dass ich gehe? So sagt er. War alles sehr lieb, aber ich ging dann. Und zu meinem Erstaunen, 25 Leute waren wir dann, die auf der Straße saßen. Aus diesen Leuten, die auf der Straße saßen, da entstand dann die heutige Freie Brüdergemeinde in Albstadt. Und ich möchte jetzt einfach noch aufzeigen, von der Bibel her, was bei diesen Bibelstudien denn herauskam. Wie ich zum Schluss kam, dass in dieser Bewegung, in dieser charismatischen Bewegung, aber auch in der Pfingstbewegung, ich sage es ausdrücklich, teilweise ein anderer Geist wirkt und dass es sich um eine ganz raffinierte Verführung handelt. Eines war mal klar, das Zentraldogma dieser Bewegung, die Taufe im Heiligen Geist, die war zertrümmert. Ich habe bis heute niemand gefunden, der mir das widerlegen konnte. Weil, nicht, weil ich das mache, sondern die Bibel sagt es so klar. Jeder Gläubige ist geistgetauft, die vier Evangelien und dann die Apostelgeschichte. Ich habe nie einen gefunden, kein Pfingstler, der sich hier stellt. Sie laufen weg. Und ich habe dann den Heiligen Geist vor allem mir angesehen in der Bibel. Ich stieß dann auf eine Stelle in Haggai 2, Vers 5, wo ganz nüchtern steht, das Wort, gemäß welchem ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zoget, soll bestehen. Und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Ich lernte dann plötzlich durch Bibelstudium, dass in Israel der Heilige Geist nicht in jedem gläubigen Juden war. Das war völlig neu für mich. Habe ich nie gelesen in der Bibel. Sondern dass der Heilige Geist in der Schechina, das war die Wolke und die Feuersäule, ist das jüdische Wort dafür, dass der Heilige Geist gegenwärtig war in der Stiftshütte. Und dass parallel dazu nur vier Personengruppen den Geist direkt empfingen und die Juden hatten ihn sonst nicht, sondern der Geist war in der Mitte des Volkes. Den Geist hatte nur der König, David, der Priester, zum Beispiel Eli, der Prophet und als Sondergruppe die Arbeiter in der Stiftshütte, zum Beispiel Bezalel. Und dann war es mir klar, im Alten Testament ist der Heilige Geist anders wie im Neuen Testament. Dann Galater 4,4, dass der Geist der Sohnschaft erst nach Pfingsten kam. Und dann die berühmte Stelle in Titus 3, Vers 5, die mir dann endgültig die Augen öffnet über Geistesausgießungen. Titus 3, Vers 5, wo die Bibel uns sagt, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner großen Barmherzigkeit hat er uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus. Das war die Aussage, dass der Heilige Geist im Gemeindezeitalter reichlich ausgegossen ist über alles Fleisch. Und ich habe die Bibel untersucht, Joel 3. Und ich stellte fest, als die Bibel darüber redet, dass der Heilige Geist kommt, dann redet sie plötzlich nicht die Allgemeinheit, sondern Israel und sagt, eure Kinder, eure Söhne, eure Töchter werden die Gaben haben. Das war für mich was völlig Neues. Und ich sah dann, dass die Bibel ganz klar lehrt, dass die erste Geistesausgießung über Israel geschieht, Apostelgeschichte 2. Die zweite große Geistesausgießung, Apostelgeschichte 10, über die Heiden. Und dass es dann keine mehr gibt, bis am Ende der Zeit, laut Römer 11, 25 und 26, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, die Gemeinde Jesu entrückt wird und Gott sich seinem auserwählten Volk Israel wieder zuwendet und dann der Heilige Geist das letzte Mal ausgegossen wird, nämlich über Israel und das ganze Volk sich an einem Tag bekehrt. Und warum muss der Geist ausgegossen werden? Weil er durch die Entrückung hinweggenommen wurde. Mir gingen die Augen über, ich habe es nie gesehen. Und von dem Moment an las ich die Bibel mit völlig anderen Augen. Ich sah Ebenen. Ich habe plötzlich begriffen, dass man das nicht tun darf, was die Zeugen Jehovas machen. So einfach eine Stelle aus dem Jesaja im 40er Bereich herausnimmt und sagt, wir sind die Zeugen. Sondern dass man die Bibel unterteilen muss. Ich hatte von dem noch nie was gehört. Heilsgeschichte beachten muss. Ich traf dann auf eine Stelle, die hat mich doch verwundert. Psalm 137, wo Gott befiehlt, und er befiehlt es Israel, wo Gott Israel befiehlt, Psalm 137, Vers 7, und dann vor allem ab Vers 8, Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan, wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsengestein. Es war Aufforderung, die Kinder Babels zu töten. Matthäus 5, Vers 44, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halt ihm die rechte hin. Da war es mir plötzlich klar. Ich kann in der Bibel nicht jede Bibelstelle, wie ich Lust habe, herausgreifen, sondern ich muss die Heilsgeschichte Gottes beachten. Und zwar, ich habe dann plötzlich festgestellt, wie zum Beispiel der Petrus im Lukas 12 eine ganz seltsame Frage stellt. Er fragt den Herrn Jesus, gilt diese Aussage uns, so heißt den Gläubigen, oder allen? habe ich immer drüber gelesen. Ich lernte plötzlich in der Bibel, dass die Bibel drei große Gruppen unterscheidet. Die Heiden, Israel und die Gemeinde. Korinther 10, 32. Ich begann dann bei meinem persönlichen Bibelstudium einfach die Dinge, die ich so einfältig erkannte, anzuwenden. Ich unterschied dann diese Dinge und kam auf die interessanteste Schlussfolgerung. Und jetzt möchte ich einsteigen, bevor wir Pause machen, in den Zentralbereich, was heute geschieht. Wir haben heute eine Bewegung, wo Zeichen und Wunder geschehen. Wie sie noch nie da waren, ich bin Jahrgang 51, also noch relativ junger Mann, die Haare täuschen. 51, was ich aber in diesen knapp 40 Jahren, wo der Verstand entwickelt ist, sagen wir mal seit 5, 36 Jahren, gesehen habe, als von der Schule an, das war einfach eine totale Veränderung dieser Welt durch den Einbruch der charismatischen Bewegung. Ich kannte die gläubigen Kreise, ich war gut evangelisch erzogen, aber dann kam der Durchbruch der Charismatik. Und jetzt ist die große Frage, von dem Hintergrund, dass die zentralen Lehren, zum Beispiel der Mutter der charismatischen Bewegung, der Pfingstbewegung, eindeutig Irrlehren sind von der Bibel her, ist es entscheidend zu prüfen, was ist mit dieser Zeichenbewegung heute? Weil eines ist klar, ich habe dann begonnen, die Kirchengeschichte zu studieren und sah in der Kirchengeschichte plötzlich etwas, was mich sehr verwundert hat. 190 nach Christus war die erste Pfingst- und charismatische Bewegung in der Kirchengeschichte da. Montanus, ein Priester der Kybele, Fruchtbarkeitskult, Mystiker, Verleugnung der Ehe, wie die Zeuge Jehovas, es wurde auf den Berg gegangen mit weißen Kleidern und wurde erwartet, dass der Herr Jesus zu den Lebzeiten dieses Propheten wiederkommt. Am Schluss war er dann so weit, dass er sagte, ich bin der Heilige Geist. Ist in jedem einigermaßen vernünftiger kirchengeschichtlicher Lehrbuch nachzulesen. Ich habe dann gesehen, wie diese Zeichenbewegungen punktuell immer wieder in der Kirchengeschichte auftauchten. Zum Beispiel Luther hatte eine charismatische Bewegung gegen sich. Das waren die Zwickauer Propheten. Und die hatten auch Weissagung. Zinzendorf musste sich mit dem Prediger Rock auseinandersetzen. In Stuttgart waren Charismatiker. Dann kamen die Irvingianer, wo die katholisch-apostolischen, auch die Neuapostel draußen standen sind. Auch eine Pfingstbewegung. Und dann 1900, zur Jahrhundertwende, eigentlich 1901, Aufbruch der charismatischen Bewegung in der Bibelschule in Topeka. Hier ist die Geburtsstunde der klassischen Pfingstbewegung aus dem Lehrertum. Sie suchten das Zeichen für die Geistestaufe. Und Geistestaufe ist laut Bibel mit der Wiedergeburt identisch. Also das Zeichen für die Geistestaufe ist Heilsgewissheit. Und sie kamen zu dem Schluss, das Zeichen für die Geistestaufe ist Zungenrede. Und aufgrund von dieser Irrlehre begann dann in einer ziemlich extremen Versammlung, die Großteil aus Farbigen bestand, in der Azusa Street in Los Angeles. Und Los Angeles ist eine Stadt, wo man sagt, was von dieser Stadt kommt, Vorsicht, ist mit die Hochburg des Okkultismus. Los Angeles, Azusa Street, Geburtsstunde der Pfingstbewegung. Und von daher ging es über den Erdball. Und geschichtlich war es dann ganz einfach. Die Pfingst- und charismatische Bewegung, als ich reinkam, 1974, war Winkelsekte. Bis dann letztendlich als Vorläufer 1960 ein anglikanischer Priester, Dennis Bennett, die Geistestaufe erhielt und die Charismatik ganz langsam in den evangelikalen Raum eindrang. 1966 Geistestaufe des ersten Katholiken, die katholischen Priester empfangen Geistestaufen. Und so schwoll es an bis jetzt zur dritten Welle unter John Wimber und heute so, dass wo zu meiner Zeit, als ich gläubig wurde, der Großteil der Christenheit anticharismatisch war, ist heute genau umgekehrt. Hätte ich diesen Vortrag vor 20 Jahren gehalten, hätte ich fast nur Zustimmung bekommen. Heute ist es meistens umgekehrt. Es ist so, dass die Charismatik unbemerkt in die Gemeinden eingedrungen ist. Das ist ein Zeichen letztendlich der Verführung. Es ist eine Frage der wirklichen Agape Gottes, ob ich von der Bibel her wirklich genau feststellen kann, ob es der Geist Gottes ist oder nicht. Und jetzt mit den Zeichen. Ich möchte mal als vielleicht Faustregel Folgendes sagen. Mit die Quintessenz, was ich lernte in dieser Phase des Prüfens in der Bibel war, dass ich Israel und die Gemeinde unterscheiden musste. Israel darf dem Kind den Schädel zerschlagen. Brutale Anweisung. Der Gemeinde sagt Jesus nein, sondern halt die Wange hin. Das war mir klar, schon Unterschied. Jetzt sah ich plötzlich, dass in der Bibel drei Missionsbefehle gab. Matthäus 10, Vers 5. Diese 12, das waren die Apostel, sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Begebet euch nicht auf die Straße der Heiden, betretet keine Stadt der Samariter. Sie merken wieder den Unterschied, diese Gruppen, Heiden, Samariter, Juden, die trennt Gott ganz genau in der Bibel. Bloß wir trennen sie nie. Er sagt hier ganz klar, geh nicht zu den Heiden, geh nicht zu den Samaritern, sondern geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jetzt kommt der Missionsbefehl, speziell wenn man zu Israel ging und speziell an die 12 Apostel gerichtet. Und hier steht, geht hin, predigt und sprechet. Es ist interessant, was sie sprechen. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt, es war noch nicht da. Heilet Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Das heißt, er sagt hier, geh zu Israel und dann tu die Zeichen und Wunder, wenn du zu Israel gehst. Und ich habe dann lernen müssen in Korinther, 1. Korinther 1, Vers 22, dass Israel Zeichen will. Ich habe dann lernen müssen aus der Geschichte, dass die Juden bestimmte Zeichen erwarteten, von denen ich keine Ahnung hatte. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass der Messias bestimmte Zeichen hatte. Ich wusste nicht, heute weiß ich es von der Bibel her, dass der Messias, der Erlöser Israels, der Herr Jesus, einen speziellen Titel trägt durch die ganze Bibel, der Sohn Davids. Und dann ist die Bibel voll davon, zum Beispiel in Matthäus 12, wo der Herr Jesus die Zeichen für Israel tut, er tut die Zeichen des Messias und das Volk antwortet spontan und schreit, dieser ist der Sohn Davids. Wenn heute ein Mann wie der Reinhard Bonnke so ein Zeichen tut, dann muss ich sagen, du bist nicht der Messias. Und wir sind nicht Israel. Und hier liegt die Falle. Und hier ist eine ganz klare Erwiesung. Wenn du zu Israel gehst, dann sag ihnen lediglich, die Zeit ist nahe, ist noch nicht da. Das Reich Gottes kommt sichtbar mit Apostelgeschichte 2,1, wenn der Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. Dann bricht das Reich Gottes im tiefsten Grunde an. Und hier ist ein großes Problem. Sie sollen Zeichen tun. Dann lasse ich ihm selber Buch, und es ist immer wichtig, dass dasselbe Buch ist, in Matthäus 28, Vers 19, der Missionsbefehl. Geht hin und macht zu Jüngern alle Heiden. Luther hat Völker übersetzt, heißt aber Heiden, Ethne, im Grundtext. Das heißt, geh hin zu den Heiden, und Heiden sind wir. Heide ist laut Bibel nicht ein Neger im Urwald, der Animist ist, sondern jeder Nicht-Jude ist laut Bibel ein Heide. Elberfelder übersetzt, geh hin zu den Nationen, im Gegensatz zu dem Volke Israel, ist auch gut übersetzt. Und hier ist eine ganz nüchterne Aussage. Geh hin zu den Heiden. Jetzt, was soll ich tun bei den Heiden? Drei Dinge. Missioniert sie. Punkt 1. Tauft sie, lehrt sie aus. Das ist das Programm Gottes für uns, für die Heiden. Evangelisation, Taufe, Lehre. Für Israel, Zeichen und Wunder und die Verkündigung, dass es nahe ist. Da kam natürlich die Stelle in Markus 16. Markus 16 ist ganz einfach. Ich hatte zwischenzeitlich festgestellt, von der Bibel her, ich muss unterscheiden, was für eine Personengruppe habe ich vor mir, also lasse ich nur die Überschrift. In Matthäus 10 steht ganz klar die Juden. In Matthäus 28 steht ganz klar die Heiden. Also lasse ich ganz nüchtern, was steht in Lukas 16, Vers 15, wo es ja heißt, geht hin, redet in Zunge, heilt Kranke, hebt Schlange auf. Interessant ist, dass man nur die Zungenrede rausgreift und nicht die Schlange aufhebt. Es gibt keine Bewegung, die Schlange aufhebt. Ist halt so gefährlich. Sie begreifen, was ich meine. Man nimmt ja einfach, was einem passt. Und dann habe ich hier gelernt, hier steht drüber, geht hin in alle Welt. Das ist die Zusammenfassung dieser zwei Missionsbefehle. Und als ich dann noch las in Markus 1, dass Markus das erste Evangelium ist, war mir alles klar. Das ist der Grundmissionsbefehl, der dann aufgeteilt ist in Matthäus in die zwei Einzelmissionsbefehle. Was mich auch dann hoch erfreut hat, in Vers 17 steht, diese Zeichen werden die, welche glauben, begleiten. Es geht um die Zeichen. Und Zungenrede ist ein Zeichen in erster Linie. Das erste Vorkommen steuert in der Bibel immer etwas, ist nur in zweiter Linie Geistesgabe. Wir sehen das nachher. Jetzt war ich schon so weit, jetzt wusste ich, Israel hat Zeichen, die Heide haben in der Regel keine Zeichen, Missionsbefehl ist allgemein gegeben. Und dann las ich was Interessantes, zum Beispiel bei Paulus, 2. Korinther 12, 12, die Zeichen des Apostels. Also hatte der Paulus besondere Zeichen als Apostel. Die Apostel hatten besondere Zeichen, habe ich nie gelesen. Wenn ich Apostelgeschichte 2, Vers 43 las, habe immer gelesen, die Gläubigen, das war so im Kopf, die Gläubigen werden diese Wunder tun. Bis ich dann genau las, es kam aber eine Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und verfolget sie mal die ganze Bibel, die ganze Apostelgeschichte. Wer tut die Zeichen und Wunder? In der Regel die Apostel oder direkt Beauftragte. Nie tut die Basis, die Masse, die Zeichen. Das ist genau das, was man uns heute erzählt. Die Basis tut die Zeichen. Stimmt nicht. War nicht biblisch und wird nie biblisch sein. Und jetzt habe ich doch dann festgestellt, dass eben die Apostel besondere Zeichen hatten und der Herr Jesus als Messias besondere Zeichen hatten. Ich habe nicht gewusst, dass ein Jude einen Aussätziger seit der Fertigstellung der 5 Bücher Mose nicht heilen konnte. Ich weiß das von einem Judenchristen. Jetzt verstehe ich auch, warum die Bibel in Matthäus 8, als der Herr Jesus sich als Messias beweist, diesen Heilungsdienst mit der Reinigung eines Aussätzigen beginnt. Die ganze Bibel kennt nach der Fertigstellung der 5 Bücher Mose keine Reinigung eines Aussätzigen unter Israel mehr. Meistens kommt hier der Protest wegen Naaman. Aber er war kein Jude, er war ein Syrer. Und in dem Moment, wie der Herr Jesus beginnt, diese Zeichen zu tun, schreit Israel, seht ihr mal folgende 3 Zeichen, die die Zeichen des Messias waren von der Überlieferung her. Einen Blindgeborenen die Augen zu öffnen, einen stummen Dämon auszutreiben.
Ich möchte Sie aufs Allererste begrüßen.